Damit hallo und herzlich willkommen zu Unter 3, der radiofreien Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Mein Name ist Andreas Kehrer, arbeite hauptberuflich für den MDR und bin leidenschaftlicher Freund von Radio Frei. Und deswegen moderiere ich diese Sendung mit meinem guten Freund Reinhard Hucke. Hallo.
Hallo, Reinhard Hucke, du hast schon gesagt, ich bin bei Radio Frei seit 10 Jahren, deswegen vertrete ich sozusagen die Radio Frei-Seite, du der beide Seiten. Und wir haben natürlich auch einen Gast wieder, und zwar heute Kathleen Gröger, Lokaljournalistin, Reporterin von der Thüringer Allgemeine. Und ja, sie war hier auch schon häufiger Gast, wir kennen uns auch ganz gut, wir sagen erstmal Hallo.
Hallo.
Ja, wir wollen heute reden über Lokaljournalismus, also sozusagen mal in die zur Wurzel gehen des Journalismus, also da, wo die kleinsten Geschichten quasi anfangen, und oft ist es ja so, dass daraus dann auch größere Sachen entstehen können, die dann regional oder sogar überregional manchmal dann auch ja, eine Tragweite bekommen. Mhm. Kathleen, wie ist das bei dir? Wo hat das mit dem Lokaljournalismus bei dir angefangen?
Wo hat das angefangen? Gute Frage. Wahrscheinlich im ersten Praktikum damals, was ich noch in Halle bei der Mitteldeutschen absolviert habe. Was eigentlich so ein erster Einblick in die ganze Zeitungswelt sein sollte. Da in der Geschichte würde man sagen, grabe, wo du stehst. Also fing ich in Halle bei der Lokalredaktion an und wollte einfach über den Weg des Lokalen rausfinden, was bedeutet Lokales und was bedeutet Zeitung.
Aber
und
es war doch noch zu deiner Schulzeit, oder?
In meiner Schulzeit habe ich tatsächlich noch gar kein Praktikum gehabt. Da habe ich mich aber mal angemeldet. Das gab es bei der Mitteldeutschen. Bürgerreporter hieß das. Das war so ein freies Portal. Da konnte man sich als interessierter Mensch anmelden und selber sozusagen Nachrichten schreiben. Was dann aber, glaube ich, auch von 2 Redakteuren so ein bisschen kuratiert wurde. Aber da konnte man sich ausprobieren. Macht man eine Bildnachricht? Macht man einen Textbeitrag? Da konnte man auch schon so Zwischenzeilen einfügen und auch Links einfügen. Das war so das allererste, so die, wie man so sagt, die allerersten kleinen Gehversuche, die man da so startet. Das habe ich eine Weile gemacht, um mich auszuprobieren. Da habe ich auch das erste Mal so mit historischen Fotos auch was gemacht, weil ich da irgendwie schon ganz scharf drauf war, zu mir alte Ansichtskarten anzugucken und zu sehen, wie sah die Stadt vorher aus und welche Häuser sahen anders aus. Und dann war eine Weile nichts, dann war Abi-Phase, glaube ich, und dann erst mit dem Studium kam dann so das erste Praktikum.
Das war dann wo? Also das war dann hier in Erfurt schon?
Nee, da habe ich in Erfurt schon gewohnt, bin aber zum Praktikum dann in Halle, meiner Heimatstadt.
Achso, das war dann wieder bei der Mitteldeutschen
Zeitung. Genau, in der hallischen Lokalredaktion, genau.
Du bist Jahrgang 1995, sagen wir vielleicht erstmal dazu, damit die Leute so ein bisschen eine Vorstellung haben, in welcher Zeit wir uns dann befinden, also so in den 2010er Jahren musst du dann so die ersten Gehversuche gemacht haben, oder?
Ja.
Genau. Und dann in Halle und da hast du dann quasi auch ein Praktikum gemacht, wie du gerade erzählt hast. Und das frage ich mich eigentlich immer, weil mir das nie vergönnt war, sozusagen, wenn man Lokaljournalismus macht, ist das einfacher in seiner Heimatstadt, wo man wirklich aufgewachsen ist, oder ist es einfacher in einer Stadt zu machen, die man selbst erst erforscht, wie Erfurt, die du dann später kennengelernt hast?
Da gibt es, glaube ich, keine klare Antwort. Also ich für mich persönlich würde sagen, es fällt mir deutlich leichter in einer Stadt, die ich kenne, weil ich die Wege kenne, weil ich vielleicht eine Ahnung habe, mit wem spreche ich, weil es ist ja nah am Menschen dran, es soll sehr nah am Menschen sein. Da fühle ich mich wohler und irgendwie sicherer und auch kundiger, wenn ich mich in der Stadt ein bisschen auskenne. Und vielleicht auch was über die Geschichte weiß. Man weiß ja in einer frischen Stadt noch nicht so ganz sofort, was hat die Stadt hinter sich und auch die Menschen, die dort leben. Aber wenn jetzt hier bei der Thüringer Allgemeine, wenn da Praktikanten sind, die kommen ja auch oft aus anderen Städten, weil die hier zum Studium hergekommen sind. Und die erzählen ganz oft, dass das Praktikum für die auch ein Weg ist, die Stadt erst kennenzulernen. Und dass die halt mit einem ganz anderen Blick vielleicht rangehen und Sachen entdecken. Mhm. Also ich wäre mehr so aus dem Drinnen Sachen entdecken und auf der anderen Seite wäre das dann aus dem Draußen. So.
Aber das ist eine Erfahrung, die ich immer gemacht habe, dass ich bin auch zugezogener Erfurter, ich bin auch mit dem Studium damals hergekommen und habe immer wieder festgestellt, dass mir gewisse Sachen einfach fehlen, die ich, weil ich hier nicht zur Schule gegangen bin, weil ich sozusagen hier nicht aufgewachsen bin, auch so diesen Erfurter Slang quasi, den man in verschiedenen Stadtvierteln manchmal auch spricht und auch so dieses Gefühl für manche Stadtviertel, habe ich immer das Gefühl, mir fehlt da ein bisschen was.
Das Gefühl kenne ich auch was so Begrifflichkeiten angeht, wobei da jetzt Halle und Erfurt nicht so weit auseinander ist, aber dann doch so im Menschenschlag gibt es da schon sehr viele Feinheiten. Da habe ich natürlich am Anfang, als ich hergezogen bin, auch so sehr drauf geachtet, was ist anders vielleicht in der Ansprache so. Also ich habe da sehr sensibel drauf geschaut, aber auch einfach nur für mich. Das habe ich jetzt gar nicht aus irgendwelchen Arbeitserfahrungsgründen gemacht. Das wollte ich für mich einfach irgendwie wissen. Was bedeutet die Stadt? Wie sind die Menschen so? Weil ich den Hallenser sehr speziell finde und noch spezieller, wenn ich ihn vergleiche mit anderen Bevölkerungsgruppen. Ja.
Wir sind jetzt gedanklich im Jahr 2015, als du nach Erfurt gekommen bist, ja. Und du hast hier Geschichte und Literaturwissenschaften studiert, und da kann man ja wirklich so direkt anknüpfen und sagen, ja, wie hast du dir denn die Stadt erschlossen? Weil bei dir, du hast ja schon gesagt, historisch interessiert dich, nicht nur wegen des Studiums, ja, was du hier gemacht hast, und immer wieder Thema, also wer regelmäßig Artikel von dir liest, dass du eben spazieren gehst, wandern gehst. Also war das dann auch schon so 2015, dass du dir über Spaziergänge auch die Stadt erschlossen hast, oder wie ist die denn näher gekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also das war immer, wenn die Seminarzeit rum war oder am Wochenende oder in Semesterferien, immer irgendwie so ein Ding halt, was kann man machen, was kann man erleben auf dem Weg von A nach B. Ich bin sehr stadtinteressiert und stadtgebietsinteressiert und bin halt tatsächlich einfach viel rausgegangen und habe mir dann gedacht, heute fährst du mal mit der Straßenbahn dahin, steigst mal aus und guckst, was da so los ist. Da habe ich mich vielleicht gar nicht so gezielt umgeschaut, wie ich es heute machen würde vielleicht, weil jetzt kenne ich viele Straßen schon und weiß ungefähr, wonach ich suche, wenn ich nach irgendwas suchen möchte, und bin halt irgendwie rum und hab geschaut, weil ich irgendwie wissen wollte, wie sieht's hier eigentlich aus. Und das war's dann. Also vom Studium her war es dann das, und ein bisschen feinerer Blick ist dann mit einem Heft tatsächlich reingekommen. Beim Heft habe ich eigentlich
Magazin für Soziokultur, das gab es genau. 15 Jahre lang, muss man sagen, in Erfurt gratis. Und da konnte man sich auch gut ausprobieren, was eben lokale Texte angeht, hast du lange
genau, für geschrieben. Genau. Da habe ich dann nochmal sehr viele Feinheiten, was den Blick auf bestimmte Dinge und Themen angeht, nochmal gelernt. Also ich bin dann immer wie so eine Katze, die eine tote Maus gefunden hat, ganz fröhlich mit so Fundstücken irgendwo angekommen und fand die toll, aber ich hatte noch gar keine Verknüpfung dazu. Ich wusste nur, ich habe jetzt hier was und da steckt was drin, und beim Heft habe ich dann lernen dürfen, wie ich da vielleicht noch irgendwie den Dreh hinkriege, dass ich das auch rüberbringen kann, was das eigentlich ist.
Das ist ja, wenn man dir so zuhört, so ganz interessant, das ist ja schon, man wächst da ja immer mehr rein. Als du hier studiert hast, Literaturwissenschaft und Geschichte, war es dann schon so klar, dass du Journalistin wirst, oder wäre auch immer denkbar gewesen, was anderes zu werden? Also gab es sowas wie einen Masterplan bei dir?
Es gab Masterplan vielleicht nicht. Plan A war für mich schon Journalismus, wollte ich immer gerne machen. So seit der 10. Klasse, wo es dann das erste Mal ernsthafter darum ging, was man denn werden könnte, war das da schon auf Platz 1, wo dann auch die klassischen Fragen waren, was studiert man da, wo studiert man das, macht man Volontariat, was ist der klassische Weg, dann merkt man schnell, es gibt keinen klassischen Weg, und dann stellte sich auch überhaupt die Frage, wo und was studieren, und dann hatte ich tatsächlich auch den Plan, in Leipzig den Master zu studieren. Der hiesige, der irgendwie hier einer der wenigen ist, den man studieren kann und der auch einen tollen Ruf hat. Und damals war es noch so, dass man so ziemlich alles als Grundlage studiert haben durfte im Bachelor, außer Kommunikationswissenschaft, weil sie halt Leute von einem Fachgebiet haben wollten und nicht Leute, die einfach nur Medien mal im Bachelor gehabt hatten. Und dann dachte ich mir auch, super, weil ich hätte sonst wahrscheinlich mit dem Ziel, dass ich was mit Medien machen möchte, Kommunikation studiert. Und dann dachte ich mir, ach toll, da kann ich ja was studieren, was mich interessiert, und habe mich für Literatur hier entschieden. Sonst hätte ich wahrscheinlich niemals ein Literaturwissenschaftsstudium wirklich, wirklich genommen, weil das natürlich kein klares Berufsbild am Ende hat. Und das war dann so der Umweg eigentlich, wie ich dann dazu kam.
Das muss ich auch feststellen nach meinem Literaturwissenschaftsstudium. Aber nochmal einen Schritt zurück, als du mit 16 so die Drehe gesagt hast, Journalistin, das wäre es vielleicht so. Gab es da schon irgendwas im Vorfeld, was dich da so gereizt hat? Oder gab es irgendwie ein bestimmtes Format, was du verfolgt hast, was du toll fandest, wo du dachtest, ja, so eine Art Journalist, Journalistin möchtest du auch mal werden? Oder?
So ein bisschen schon. Also ich habe mich allgemein generell für Nachrichten sehr interessiert, für diese Schnelligkeit, für dieses wo so ein gesunder Druck dahinter ist, dass man schnell sein muss und dass man präzise sein muss.
Aber und, dann schon Print und vor allem sozusagen aufs Wort oder?
Schon sehr viel mit Sprache und sehr viel aufs Wort. Also wenn es um Schnelligkeit geht, natürlich dann eher Fernsehen. Das ist natürlich, da kriegt man es aktiver mit, wenn da irgendwo live geschaltet wird und das ist was ganz Spannendes. Und da habe ich immer sehr viel Respekt vor gehabt. Wobei Fernsehen für mich nie Thema war und Rundfunk. Ich habe mich da immer mehr im Text gesehen. Und tatsächlich ja sprachlich vom Lesen her. Ich habe immer sehr viel gelesen und auch sehr viel Reportagen und immer gerne geschrieben und auch immer gerne sehr ausschweifend geschrieben und mich mit Wörtern und Sprache befasst. Und genau da war es das Nachrichtenwesen an sich und dann auch eine ganz kleine Kleinigkeit, von der ich heute auch sage, mein Gott, was hast du da dir eigentlich damals dabei gedacht? So ein bisschen ein Träumchen war es, dieses Arte-Format Karambolage, das hat mich irgendwie so begeistert immer. Und ich dachte so, irgendwann mal so die kleinen Alltagskuriositäten beschreiben und Leuten das erklären und näher bringen, was daran irgendwie was Tolles ist. Das war schon so ein bisschen das, wo ich dachte, das würdest du irgendwann mal gerne machen. Also es ist schon, wenn man so will, relativ frühzeitig auf Unterhaltung tatsächlich so ein bisschen. Also mit schönen Dingen unterhalten. War dann so ein bisschen die Idee.
Aber wenn du das jetzt so erzählst, im Grunde ist es das ja auch geworden, oder? Also das ist ja das, was du heute machst. Also so die kleinen Dinge erklären, was verbirgt sich dahinter, wenn du jetzt über Ornamente schreibst, die Betonfische oder so, ne, dann erklärst du ja, also machst das ja eigentlich.
Ja, so ein bisschen schon. Ja, auf einer anderen Ebene vielleicht, wie es das Karambolage-Format macht. Die machen ja auch viel mit Brauchtum und wo kommt das her, wo kommt das sprachlich her. Aber wenn du es jetzt so beschreibst, dann schon, ja.
Ja, um ganz wild, das ist ja auch so was Typisches, Journalistisches, dass man immer jemand irgendwie im Nachhinein irgendwas hineindeuteln will. Ja. Du wirst es ja selber für dich wissen, was du dir vorgestellt hast und was jetzt dann auch ein bisschen anders geworden ist. Aber ganz kurz, also ohne, dass du jetzt da Privates erzählen musst, aber wir alle, ich weiß gar nicht, bei Herrn Kehrer ist jetzt so, meine Eltern kommen jetzt nicht aus dem Radiobereich, bin dann trotzdem dann irgendwie hierher gekommen zum Radio. Wie können wir uns dich vorstellen, so als 10-, 12-Jährige in deinem Umfeld, haben die Eltern auch sowas in der Richtung, haben die das mitgeprägt, das Interesse, oder haben die was ganz anderes gemacht, wie es ja auch oft ist?
Also das Interesse, also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, viel mehr Verwandtschaft gibt es da gar nicht, der da Einfluss hatte. Obwohl, ich habe noch einen Onkel in Nürnberg, der tatsächlich im Kulturbereich auch viel geschrieben hat, auch bei der Zeitung war, den habe ich aber als Kind gar nicht so sehr in dem Beruflichen mitgekriegt. Also meine Mutter hat mich für Kunst, Kultur, Geschichtsthemen immer sehr begeistert, aber das hatte tatsächlich nichts mit ihrem Berufsleben zu tun, weil sie Wirtschaftskaufmann gelernt hatte zu DDR-Zeiten. Also das ist schon eine andere Sparte.
Er hieß übrigens auch wirklich Kaufmann, nicht Kauffrau, weil meine Mutter hat das auch gelernt. Genau. Und die hat immer wirklich immer noch gesagt später, ich bin gelernter Wirtschaftskaufmann.
Ich habe auch überlegt, ob ich es jetzt heute korrekt sage, aber nein, auf dem Papier steht was anderes. Also habe ich es jetzt mit Absicht auch so gesagt.
Unser Gast ist heute Kathleen Kröger von der Thüringer Allgemeine. Die lacht immer noch so. Du hast dich jetzt richtig gefreut, diesen Song jetzt ausgesucht zu haben. Und geht es wahrscheinlich auch live hin, ne? Ist ja auch jetzt demnächst auf dem Petersberg.
Ja, ist auf dem Petersberg und wenn er schon mal da ist, glaube ich, dass ich die Gelegenheit dann doch mal wahrnehme. Ich bin gar nicht so ein Konzertmensch, ich habe jetzt gar nicht so die Künstler, die ich verfolge, aber ich würde Christian Steifen nicht kennen, wenn es auch Alexander und das Heft nicht gegeben hätte. Alexander Platz, der mir diesen Musik-Act mal näher brachte und deshalb dachte ich mir, ein kleiner Gruß und vielleicht lade ich ihn ein zum Petersberg.
Was übrigens ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob du das schon je gemacht hast, bevor wir jetzt weiter im Gespräch kommen, du könntest ja auch sagen, du interviewst Christian Steifen. Ich weiß nicht, wie sehr jetzt du Fan bist, weil ich habe das schon manchmal gemacht, dass ich mich sozusagen als Radio-Frei-Journalist, ich nenne es jetzt mal, verkleidet habe und Interviews geführt habe, die jetzt nicht zwingend notwendig waren für Radio-Frei, aber ich habe mir eben gesagt, ich will den Menschen einfach mal kennenlernen und weiß ich,
ob das ginge tatsächlich, das ginge, das wäre drin, könnte man machen.
Ja, also hast du schon mal sowas Ähnliches gemacht?
Spielst du ab und zu die Journalistenkarte?
Ich habe mich verkleidet. Nein, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, weil, wie gesagt, also dafür fehlt mir tatsächlich diese Musik- und Konzertbegeisterung. Ich höre gern Musik und ich höre bunt durch Musik, aber ich habe jetzt nicht den Künstler, wo ich sagen muss, den muss ich in echt gesehen haben. Ich weiß, dass das ungewöhnlich ist. Die meisten Menschen planen ihr Jahr in Konzerten durch und dadurch, also es gab eine Menge Gelegenheiten, aber es gab nie den Anlass für mich jetzt zu sagen, oh, das muss ich machen. Also da muss ich hin. Ich hab zweimal Interviews gemacht, weil ich es wirklich unbedingt gerne wollte. Da gab es aber auch Termine in Erfurt, die habe ich vorab gemacht, sozusagen als Ankündigung. Das war Horst Evers, der Autor, und das war Oliver Kalkofe.
Du auch.
Der zur Schläferz hier in der Alten Oper war.
Da bist du ein Schläferz-Fan, ja?
Ja.
Also die schlechtesten Filme aller Zeiten, muss man sagen. Ja, das ist natürlich Kult. Und weil du gerade sagst, ich habe ihn dann ein halbes Jahr später, da soll jetzt hier nicht so nerdig werden, aber genau aus dem gleichen Grund. Ich wollte Oliver Kalkofe, für mich war das immer ein Traum, Oliver Kalkofe mal zu interviewen. Mhm. Und danke an Radio Frei, dadurch war es möglich und man konnte immer so sprechen. Und vor allen Dingen, das ist ja auch ein Vorteil, das sind wir übrigens beim Lokalen, dass man hier in Erfurt, anders als in Berlin, da stehen ja nicht dann irgendwie noch drei wartende Journalisten und Journalistinnen um die Ecke, sondern in dem Fall bei Oliver Kalkofe, bei mir zumindest war es so, dass ich der Einzige war und dann wird man dann im Backstage-Bereich hingeführt. Das war so ein bisschen wie ein Meet and Greet eben mit einem Fan, in dem Fall ich, und man konnte noch ein paar Fotos machen.
Liegt aber auch vor allem daran, dass die Thüringer Medienlandschaft nicht so groß ist, nicht? Also.
Nee, definitiv. Also das ist sehr, sehr überschaubar. Wir haben eben mit dir schon über Biografisches gesprochen, also wie du überhaupt erstmal den Weg in den Lokaljournalismus gefunden hast. Und jetzt können wir ja von der anderen Seite, also von der Gegenwartsseite anfangen. Vielleicht die Frage, was du so zuletzt alles geschrieben hast, weil du schreibst ja wahnsinnig viel. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt so ad hoc gefragt wird, dass man da erstmal überlegen muss, Moment, was ist denn jetzt alles? Was waren denn zuletzt so Themen, die du bearbeitet hast?
Ja, da muss ich wirklich auch überlegen. Also das allerletzte ganz kurz war eine Reportage aus dem Stöberhaus tatsächlich, wo ich mich umgeschaut habe, was es da alles so für lustige Möbel gibt und fühlte mich dort wie im lebendigen Quellekatalog. Der frühen 2000er, aber das letzte wirklich größere war tatsächlich, was mir einfällt, eine größere Geschichte zum Nordbad, was 100 Jahre alt geworden ist, wo ich auch wieder im Archiv gewühlt habe, dass ich noch alte Fotos kriege, weil das auch immer der Reiz ist, Text und Foto miteinander in Verbindung zu bringen.
Und wie viel Zeit hast du dann für so eine Geschichte? Also gerade Nordbad, wenn du sagst, du gehst dann nochmal ins Archiv, dann bist du ja wahrscheinlich im Nordbad erstmal vor Ort, schaust dir das da nochmal an, schaust dann im Archiv, okay, wie sah das dann vorher aus, sprichst noch mit zwei, drei Leuten wahrscheinlich, und musst ja wahrscheinlich dann noch Anfragen stellen über die Stadtwerke oder so. Die Stadtwerke machen doch das Nordbad, oder?
Ja, das gehört dazu, aber das war bei dem Text jetzt gar nicht so der Fall. Also gerade bei den historischen Sachen ist es jetzt so, dass ich die oft ohne Gesprächspartner mache.
Ach, komplett.
Also außer ich hätte jetzt einen Protagonisten, der immer schon da war. Das ist jetzt aber beim Nordbad einfach nicht der Fall. Also hätte ich gewusst, dass da jemand rumläuft, hätte ich versucht, den zu bekommen für die Geschichte. Aber so lese ich mir durch, was da ist, eventuell noch in Aktenreihen. Also da hilft dann tatsächlich das Geschichtsstudium dann doch sehr, da in recht kurzer Zeit zu wissen, was ich brauche. Wir haben auch eine umfangreiche Bilddatenbank. Da hatte ich Glück, dass da schon einige Fotos aus dem Archiv tatsächlich vorlagen. Da musste ich dann gar nicht mehr so viel suchen, habe mir trotzdem noch aus einem eigenen Bildarchiv von Funke, also alles, was das Volk noch so im Kasten hatte, noch rausgesucht und das dann praktisch zusammengestellt dann. Und der Zeitfaktor, das ist total unterschiedlich. Also je nachdem, wie umfangreich das ist und auch wie viele Facetten drin stecken, brauche ich dafür am Stück dann mal. Das kann eine Stunde sein. Das kann sein, dass ich da eine Woche, mehrere Tage immer mal wieder ein bisschen dran mache. Das lässt sich total schwer thematisch runterbrechen. Also,
aber es gibt dann so Recherchen, die du auch machst, die du wirklich über mehrere Tage oder Wochen sogar mitschleppst und dann sozusagen immer stückchenweise das
genau
ergänzt.
Also beim Nordbad ist es jetzt ja was sehr Eingegrenztes, was Historisches, mit einem sehr eindeutigen
Datum
Ort
dann auch, oder
zum Beispiel.
Also ich dachte jetzt auch ein Datum, weil es ein spezielles
genau, das
Datum
auch
gibt,
und da ist das natürlich sehr eingegrenzt. Ich habe den Ort und es gibt eine Chronik dazu, die ist sehr eindeutig, da muss ich nicht so viel suchen und ich habe das Bildmaterial dazu. Es gibt aber auch Sachen wie was, worauf ich auch schon länger sitze, das ergibt sich tatsächlich über Monate durch diese Stadtspaziergänge, die ich mache. Jetzt zum Beispiel sind das Lücken, suche ich gerade, Lücken in Erfurt. Also das sind so wie
Baulücken
oder Lücken, die immer schon Lücken waren, die nie bebaut worden sind und die heute so im Stadtbild drin sind, die sich weggucken, da steht vielleicht ein Baum drin, es ist vielleicht hinterm Tor, war es mal ein Parkplatz, könnte es einer sein. In der Gotthardstraße gibt es auch so eine, die war total verwildert, jetzt ist die frei, jetzt weiß man nicht, was passiert da, wird das irgendwie verkauft oder vermietet, und das sind aber halt Fotos und Standorte, die ich mir aufschreibe, wenn ich unterwegs bin und überlege, wird da irgendwann was draus, und irgendwann habe ich dann, weiß ich nicht, die 11. Lücke und denke dran, jetzt kannst du irgendwie gucken, ob das was ist oder nicht. Also das sind dann wirklich Sachen, die ich über ein halbes Jahr im Handy habe und dann drauf gucke.
Aber das heißt, du machst wirklich so kleine Notizen aus der Stadt, wenn du die begehst ja. und dir irgendwas auffällt und irgendwann puzzelst du das zusammen, oder?
Genau, genau. Also meine Handygalerie ist ein buntes Sammelsurium aus Schildern, Steinen, Fenstern, Lücken, Hinterhöfen, Vorgärten, alles lauter Kleinigkeiten, die ich eigentlich mal sortieren müsste, damit ich nicht immer so suchen muss.
Aber das sind doch eigentlich alles unbelebte Sachen. Also das
tatsächlich ja, tatsächlich ja. Also ein Kollege sagte auch erst diese Woche, wo ich sehr herzlich lachen musste, bis ich merkte, oh Mist, das stimmt sogar. Sie recherchiert da, wo andere gar nicht anfangen. Und das passt sehr gut auf meine sehr leblosen Steinfotos. Ja, man könnte mir unterstellen, ich habe es nicht so mit Menschen, das stimmt gar nicht. Ich spreche auch sehr gerne mit Menschen, ich schreibe auch sehr gerne über Menschen. Ich bin auch der Meinung, dass ich Porträts ganz gut schreiben könnte. Aber beim Spazierengehen und wenn ich solche Kleinigkeiten finde, ist es irgendwie das Entdecken von dem, was eigentlich immer da ist, was jeder Erfurter eigentlich jederzeit angucken und erfassen kann. Und dann zu suchen, wo steckt noch was drin, was man sehen kann, aber was man noch nicht kennengelernt hat.
Ich fasse das hier mal zusammen. Das ist immer ein bisschen die Kunst, dass wir jetzt ein bisschen aufpassen müssen. Es gibt jetzt verschiedene Weggabelungen, die wir nehmen können. Und wir merken uns, wir reden jetzt noch ein bisschen mal über die Beobachten, die Kunst des Beobachtens und merken uns aber trotzdem, dass es ja daneben natürlich auch Sachen gibt, wo es wahrscheinlich heißt, Kathleen, kannst du zu dem Thema was machen, dass man mal so richtig durchgehen kann, wie so ein Tagesablauf ausschaut. Aber trotzdem mit diesen, wenn du das jetzt alles so beschreibst, ja, du interessierst dich dafür für Nischen, sind es ja letztlich, wo andere nicht anfangen zu recherchieren, wie du gesagt hast. Das ist ja schon auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, zumindest jetzt innerhalb der Zeitung geworden, dass man weiß, du machst das, du bist ja, und das ist ja eigentlich für dich auch ganz dankbar, sowas erstmal gefunden zu haben. Ne?
Auf jeden Fall, ja, ich habe da auch das Glück gehabt, dass ich da viel Vertrauen in der Redaktion auch bekommen habe, weil das nicht selbstverständlich ist mit so ein paar Fotos, wo keine Leute drauf sind, die erstmal recht trist und langweilig daherkommen, überhaupt den Platz zu bekommen in so einer Zeitung und in so einem Portal, das bespielen zu können und das beschreiben zu können. Das ist gar nicht mal so selbstverständlich. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das dann durfte und erproben durfte.
Aber gab es da auch nie einen Chefredakteur, der gesagt hat, kannst du da nicht nochmal irgendwie einen Mensch da vorstellen oder
das
so?
Das gab es schon.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kenne ich irgendwie, dieses Gespräch.
Ja, aber dann, manchmal hatte ich sogar Glück und ich hatte vielleicht sogar jemanden, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das eine Zeit lang sehr gesammelt. Ich kriege gar nicht mehr zusammen, was ich alles da mir schon zusammengesucht hatte. Aber es waren wirklich oft sehr menschenlose Bilder, die aber ja nicht hässlich sein müssen. Die sind halt auf ihre Art, sprechen die irgendwie für sich. Und wir haben ja früher auch mehr noch in Zeitungs-Layout-Sicht gedacht. Da sieht das natürlich nochmal anders aus, wenn ich das schön layoute, als wenn ich nur ein Foto vor mir habe. Also da konnte man die Bilder noch ein bisschen anders sprechen lassen. Und das durfte ich ausprobieren. Auch wenn das Sachen sind, die natürlich schwer verständlich sind. Ich habe zum Beispiel eine Sache gemacht über eingemauerte ehemalige Hauseingänge, die zugemauert worden sind, so Eckläden, wo man heute noch sieht, das war mal eine Tür, aber die ist zu. Und da fragen natürlich die Kollegen, ja, was machst du jetzt damit? Und ich kann dir da eine A4-Seite zuschreiben dazu.
Aber was schreibst du dann? Schreibst du dann über den Laden, der da mal drin
zum
war?
Beispiel.
Oder?
Zum Beispiel, okay. Es ist immer eine Sammlung von, das kann man hier und dort sehen. Was hat das für Zusammenhänge? Warum ist das so? Und auf welche Arten und Weisen kann man das sehen? Ist es einbetoniert? Ist es übermalt? Mhm. Ist es ganz hässlich? Ist da noch ein weißer Fleck? Ist es eingemauert? Ist es ein ähnliches Mauerwerk? Also da, ich kann da vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt zweimal, weil es mein Liebhaberthema ist und dann nicht mehr. Und dann stellten wir aber fest, dass ich tatsächlich sehr viel Leserbriefe und Zuspruch bekam zu Themen, die per se jetzt nicht danach rufen, dass die Leute wirklich haben wollen. Aber das fanden dann irgendwie viele spannend. Und dann durfte ich da so weiter rumfischen in den Sachen, die ich so interessant fand.
Weil du gerade sagst, Fischen, Betonfische war ja auch ein Thema. Da hast du ja auch, um das mal so mit reinzubringen, du hast ja auch Preise gewonnen, ne? Also du hast Poetry oder Slams gewonnen. Und dass ich es auch richtig zitiere, 2024 war das, glaube ich, also im vergangenen Jahr gehörst du zu den Top 30 unter 30 bei den Journalisten und Journalistinnen des Landes vom Medienmagazin. Das ist ja dann sozusagen dann das Ende von so einer Berichterstattung, ja. Dass nicht nur dann Leserbriefe kommen, sondern dass es dann auch Preise gibt. Wie hilfreich sind solche Preise? Also vielleicht, dass man noch mit mehr Selbstvertrauen sagt, jetzt bleibe ich erst recht dran, oder dass man vielleicht auch ja, aus anderen Gründen mehr Aufträge bekommt? Also wie hilfreich
ja,
sind die?
Also ich bin, wie viele, die ich kenne, so Preisen gegenüber so ein bisschen kritisch eingestellt, weil man immer so ein bisschen gucken muss, wo kommt ihr her, wer hat das entschieden? Und ich saß selber schon oft genug in Jurys, wo ich dann auch dachte, na mein Gott, das ist jetzt auch, wie bestimmte Personen zu Preisen kommen, das ist jetzt auch nicht alles ganz koscher oder man hätte vielleicht anders entschieden. Deshalb bin ich da innerlich sehr distanziert dazu, welche Bedeutung so ein Preis wirklich hat und welche Tragweite. Aber auf und welche Aussagekraft vor allen Dingen über die Arbeit, die ich mache, das will ich gar nicht so hochhängen. Die Bedeutung, was es mir natürlich aber gebracht hat, ist eine gewisse Aufmerksamkeit auf mich als Person, was ich gar nicht wollte, weil ich möchte eigentlich, dass die Themen, über die ich schreibe, dass die Aufmerksamkeit haben. Ich bin da als Person für mich gar nicht relevant für irgendwen. Nur hatte ich aber dadurch, dass ich dieses Reporter Slam Finale gewonnen hatte auf einmal dieses DDR-Design-Element, dieses Thema hatte auf einmal Aufmerksamkeit und ich hatte aber auch Aufmerksamkeit, sodass das dann so kam, dass ich tatsächlich verschiedene Sachen moderieren durfte und in Podien sitzen durfte, wo ich sonst nie gesessen hätte. Also ich wurde in Erfurt dann und auch außerhalb Erfurts zu Sachen eingeladen, da irgendwo eine Meinung dazu zu geben oder über mich und den Beruf zu sprechen oder irgendwo was zu moderieren, was mit Demokratie zu tun hat, wo man mich nie gefragt hätte, wenn ich dadurch nicht einen gewissen Bekanntheitsgrad auf einmal gehabt hätte. Also das habe ich schon gemerkt. Und das finde ich zwar auf der einen Seite auch zweifelhaft, auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem irgendwie schön, der Gelegenheiten wegen.
Aber was ich mich auch frage, da fühlt man sich doch auch total gebauchpinselt am Ende, wenn man dann als jemand top 30 unter oder bis 30 sozusagen in diese Kategorie dann einen Preis erhält oder da in diese Liste aufgenommen wird. Also ja, fühltest du dich so gebauchpinselt oder was bedeutet dir? Hat dir das irgendwas bedeutet?
Ich war da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich lasse mich tatsächlich wenig beeindrucken von sowas, weil ich dann immer gleich zu kritisch bin und das hinterfrage, habe ich das wirklich verdient, wo kommt das her, hängt das jetzt bloß damit zusammen, weil du auch halt den Reporter Slam gewonnen hattest, was hat das mit deiner eigentlichen Arbeit zu tun? Also ich habe das schon sehr hinterfragt.
Also du wusstest auch gar nicht, wer dich dafür nominiert hat oder wie du da hingekommen bist.
Ich weiß es bis jetzt nicht wirklich, wo das herkam. Hatte mich dann aber natürlich auch gefreut. Also das war so wirklich die zwei Seiten. Einerseits die innere Distanz zu suchen, was bedeutet das, wo kommt das her, habe ich das wirklich verdient, das ewige Hinterfragen. Auf der anderen Seite wurde ich angerufen, habe geschreit wie ein Honigkuchenpferd, weil das irgendwie jetzt einer entschieden hat, dass ich da jetzt irgendwie sinnbildlich mit anderen Leuten für die Branche stehen darf. Das ist ja auch jetzt kein Ranking oder so, die haben ja jetzt nicht, das ist ja auch immer wichtig zu sagen, die haben jetzt nicht die besten 30 rausgesucht, die haben 30 Leute rausgesucht, die eine gute Arbeit machen und die mit dem, was sie machen, halt für die Branche stehen. So. Ja. Das ist wichtig, dass das jetzt hier keine
Aber du bist trotzdem der zweite Gast bei uns, der in diese Kategorie fällt. August Modersohn war der erste. Ansonsten wollen wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen auf deinen Zeitungsalltag eigentlich noch mal eingehen. Wie sieht denn so eine klassische Arbeitswoche bei dir aus? Also kommst du in den Montag früh morgens, kommst du da ins Büro und weißt schon sozusagen, welche Themen dich erwarten oder fängt dann die große Suche an?
Also meistens ist es so, dass, also ich jetzt zum Beispiel, ich habe meine Termine mit den Menschen, also die ich vereinbart habe, was habe ich mir vorgenommen, mit wem wollte ich sprechen, habe ich mich mit jemandem verabredet, der eine tolle Wissenschaftsarbeit geschrieben hat, der da irgendwie außergewöhnlich aufgefallen ist. Was habe ich mir da vorgenommen, wo wollte ich vielleicht mal hingucken? Dann gibt es noch die offiziellen Termine, die man dann so unter den Kollegen vergibt hat, was dann so ansteht von der Stadtverwaltung, vom Zoo, wird irgendwo ein Scheck übergeben, wird da was Besonderes gemacht? Gibt es irgendein Event, was man besuchen sollte? Das kommt dann auch noch so mit dazu. Das ist immer so im Hintergrund.
Gibt es da so eine bestimmte Kategorie? Ich kann mir vorstellen, bei dir zum Beispiel alles, was in Richtung Architektur geht, wird dir gleich zugeschoben.
Das geht in die Richtung, aber das ist nicht per se so. Also Im Lokalen ist es ja so, dass eigentlich alle alles machen und da sehr breit gefächert aufgestellt sind, aber es entwickelt sich natürlich, dass man dann gewisse Liebhaberthemen hat. Also alles, was so mit Geschichte zu tun hat, das ist am ehesten bei mir tatsächlich. Ich bin aber auch ganz froh und die Kollegen auch, wenn das dann auch mal jemand anders macht, weil ich habe natürlich jetzt auch über die Jahre auch eine sehr spezialisierte Sicht da drauf und manchmal ist das ganz angenehm, wenn das mal aufgebrochen wird und mal wirklich jemand ganz anderes drauf guckt. Das kann auch mal sein, dass ich dann traurig bin, wenn ich dann mitkriege, was, da macht jetzt jemand irgendwie so ein DDR-Thema, das ist doch eigentlich so das, was ich sonst mache. Und dann denke ich kurz nach und denke so, nee, ist eigentlich mal ganz gut, dass da jemand einen anderen Blick drauf wirft, der halt nicht mal ich ist. Das ist eigentlich vielseitiger.
Das okay, aber es geht schon sehr kollegial dann zu, also ja, man schiebt sich die Fall. Themen hin und her, weil es, also man hört das ja auch immer wieder, dass in Redaktionen, gerade wenn es um bestimmte Themen geht oder um bestimmte Gesprächspartner, wo manche dann vielleicht schon einen Fuß in der Tür haben oder so und sich dann einfach pikiert fühlen, wenn das ein anderer macht.
Habe ich so eigentlich jetzt bei uns im Team nicht erlebt, kann ich so nicht sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel in Absprachen. Teilweise kriegen wir auch mit, dass da und da ein Thema ist und sagen es dann dem Kollegen direkt, ach hier, das ist doch so, da interessierst du dich doch, melde dich doch da mal. Also da gibt es eigentlich nicht so die Rangeleien.
Und das war jetzt zwar sehr kleinteilig, aber das ist vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal interessant. Also Sie sind gerade dabei, gedanklich, ne? Man hat meinetwegen Montag, Wochenanfang. Schon die erste Frage, gibt es einmal wöchentlich eine Themenkonferenz und täglich Tageskonferenzen oder wie läuft das?
Es gibt wöchentlich eine größere Konferenz sozusagen, wo alle zusammensitzen und ein bisschen übers große Ganze schauen, was für Themen liegen langfristig an, kurzfristiger, wie werden die verteilt. Heute habe ich zum Beispiel nachgedacht, Oktoberfest, jetzt geht es langsam los, dass man sich Gedanken machen sollte über das Oktoberfest, das ist dann so ein Bestandteil, auch zu reflektieren, wie sind Beiträge gelaufen, das ist auch so ein bisschen im Großen und Ganzen so dieser wöchentliche Blick, der ist ein bisschen breiter gefasster und am Tag gibt es auch immer diverse Sitzungen. Also es vergeht eigentlich kein Tag, wo man nicht nochmal detailliert auf den Tag selbst nochmal schaut.
Und da wird sie auch dann nochmal verteilt und gesagt, dann ist auch kurzfristig gesagt, genau, pass auf, du musst jetzt bis morgen oder so den Artikel fertig machen oder bis heute Nachmittag wahrscheinlich.
Also ich weiß auch noch, das war eine gewisse Drucksituation, aber ein angenehmer Druck für mich, also so ein gewisser angenehmer Zeitdruck hilft mir eigentlich auch dabei, Sachen dann mal fertigzustellen. Da gab es diesen Brand auf dem Ringelberg,
Ach, hier am Schlachthof da, oder?
Nee, nicht am Schlachthof, so richtig oben auf dem Ringelberg, okay. Station Junge Techniker oben. Mhm. Da hat es wahnsinnig gebrannt, Feuerwehreinsatz und einen Tag später dann meldete der Chef an, typisch Geschichte halt, du kennst dich doch aus, Stadtgeschichte und alte Fotos, guck doch mal, was das eigentlich war. Die Erfurter wollen bestimmt wissen, was denn da eigentlich gebrannt hat, weil es hieß halt nur ein riesiger Gebäudekomplex. Und natürlich kannte ich den dann auch, hatte mir das von der Seite durch den Zaun auch schon mal angeschaut und hatte dann halt den Auftrag, da mal eben spontan die ganze Geschichte von dem Ding irgendwo vorzuzaubern. Dachte schon, mein Gott, wie sollst du denn das jetzt machen? So schnell kriege ich auch jetzt im Archiv die Akten nicht her. Und habe das dann irgendwie aus allen möglichen Kram zusammengestückelt und war dann ganz stolz, dass ich es doch irgendwie hingekriegt hatte, da was Rundes draus zu machen. Das sind dann so die Sachen, die dann spontan noch kommen, das kann aber auch der Feuerwehreinsatz sein und das könnte sogar das Shopping Queen Auto auf dem Anger sein, was dann reinkommt, also das ist sehr, sehr bunt.
Nun ist ja so, die Erfurter Allgemeine hat ja einige Seiten zu füllen, also letztens haben wir reingeschaut, da waren es 5. Das wird ja von der ganzen Redaktion gemacht. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Wie verteilt sich da auch so die Arbeit? Also das ist ja wahrscheinlich, also ihr teilt euch da rein und pro Woche seid ihr dann wahrscheinlich mehrere Leute im Einsatz oder sind immer alle im Einsatz?
Genau, also wir sind 8 Leute und ein Fotograf, die da zusammen für Erfurt zuständig sind. Das ist aber auch manchmal gibt es noch Praktikanten, Volontäre, manchmal gibt es auch aus dem Mantelbereich auch Texte, die dann zu uns rüberfließen oder auch Texte aus anderen Lokalredaktionen, die so an uns angrenzen, die dann auch bei uns noch mit dazukommen. Wir sind im Prinzip, also wenn jetzt nicht gerade Urlaubsphasen sind, sind wir in der Theorie und nicht irgendwelche freien Tage anstehen, in der Theorie immer alle im Dienst.
Aber ihr habt einen extra Fotograf.
In unserer Redaktion gibt es einen Fotografen, genau.
Und das ist ja spannend, weil mittlerweile ist ja eigentlich so, dass ein Journalist ja mittlerweile eigentlich alles können muss. Dafür gibt es ja Handys auch.
Genau. Also das ist auch gewünscht und auch der eigene Anspruch natürlich auch selbst Bildmaterial mitzubringen. Mhm. Das hängt doch immer vom Thema ab. Also wenn ich jetzt Industriehallen besichtige, bin ich sehr dankbar, wenn der Fotograf das macht, weil der das ganz anders ablichten kann oder Porträtfotos. Das ist schon ein deutlicher Qualitätsunterschied. Mhm. Aber je nachdem, wie eingespannt der ist, der macht bei uns nämlich auch Videografie, macht er viel. Der macht viel mit Video und Schnittmaterial und sehr viel mit Bildmaterial für Instagram. Dann machen wir das auch alle selbst und dass wir Videoschnipsel mitbringen, Bildformate mitbringen. Das kann der eine besser, der andere schlechter. Mir fällt das auch oft schwer, Menschen schön hinzustellen. Also da ist die unbewegliche Wand, ist mir da deutlich angenehmer, als irgendwie zwei Leuten zu sagen, so sollen sie sich hinstellen, damit das auf dem Bild gut aussieht. Genau, also es ist heutzutage so, dass man, wenn man sich ein Thema sucht, wirklich Text und im besten Fall auch das Bildmaterial mitbringt oder zumindest eine Ahnung hat, wie es aussehen soll, dass man dann den Fotografen fragen kann, ob er da vielleicht dann doch nochmal im Nachgang selbst nochmal ein Foto machen kann.
Das kann man vielleicht nochmal so als Einschub machen, ne? Weil wir hatten ja vorhin im ersten Teil des Gesprächs nochmal erwähnt, dass du ja in der Mitteldeutschen Zeitung dein Praktikum gemacht hast, dass sich eigentlich das Berufsbild, was das angeht, die Aufgabenfelder des Lokaljournalisten, der Lokaljournalistin in deinem Falle, verändert haben. Ne? Also früher war es ja wirklich nur den Text schreiben, abliefern und das war's. Und jetzt ist das immer gleichzeitig trimedial, dass man da immer noch einen Film mitdrehen muss und online das noch einen Text, eine Variante machen muss?
Also ich würde sagen, in der Theorie ist es das schon, in der Praxis aber halt noch nicht. Also es gibt Termine, da kann ich nicht gleichzeitig das Interview führen, das Foto machen und dann irgendwie noch das Video gleichzeitig mit aufnehmen. Das müsste ich hintereinander machen. Das sind Zeitfragen, das sind auch Fragen des Könnens. Also dem einen liegt es, dem anderen liegt es nicht. Ich glaube, dass das langfristig der Anspruch sein wird, auf jeden Fall. Aber wir können das noch, dadurch, dass wir eben einen Fotografen haben, das wirklich toll fürs Team ist, können wir das da gut aufteilen.
Ja, das ist bei uns auf jeden Fall so. Ich arbeite ja für den MDR in der Online-Redaktion, dass wenn wir eigene Geschichten machen, dass wir angehalten sind, sozusagen auch trimedial schon zu denken. Also das heißt, dass man wirklich dann auch einen Termin so gestaltet, dass man nicht nur das Interview macht, sondern dann noch sich Zeit für Fotos nimmt und Zeit noch irgendwie ein Videomaterial, zumindest für Insta oder sowas, mitzugestalten. Das heißt, ein Termin wird länger, aber am Ende bringst du das ganze Paket irgendwie mit so. Mhm. Und hast aber dann die Scherereien, das alles noch zu verarbeiten. Ja. Führt zweifellos dann auch dazu, dass man natürlich auch manchmal Druck verspürt. Gibt es so bestimmte Tage irgendwie, bei denen sich das bei euch besonders zuspitzt? Also gibt es sowas im Wochenverlauf?
Ja, das ist ganz normal. Das wird es, denke ich mal, bei jeder Teamarbeit irgendwie geben. Das hängt auch davon ab, wie ist gerade, also sind gerade Ferien oder nicht zum Beispiel? Wie personalstark sind wir gerade aufgestellt? Wie viele Termine in der Woche stehen gerade an? Was ist gerade los? Im Sommer ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich für mich hab meistens Druck, wenn ich mir eins von meinen größeren Themen vornehme, wo ich viel mit Bildern arbeite und dann eben auch, also gerade sowas wie die Lücken jetzt zum Beispiel, das ist dann umfangreich, ich muss mir das vom Handy selber irgendwie erstmal runterladen, muss gucken, wie beschrifte ich das verständlich und dann ist das so eine Art von Text, die mir nicht so leicht geht. Da brauche ich mal zwei ruhige Stunden, um mich darauf einzulassen. Das kann ich mal nicht zwischen drei Polizeimeldungen irgendwie nebenbei machen, was mit einem anderen Text vielleicht eher ginge, weil der anders strukturiert ist, den gut aufzuschreiben. Das sind dann so Sachen, wo einfach viel los ist, wo viel passiert, wo viel Meldungen sind, wo irgendwie noch was kommt. Wir müssen ja, wir bespielen ja das gesamte Portal für Erfurt. Da sind ja nicht nur die Texte inbegriffen, die wir selber recherchieren, da ist ja noch alles weitere dabei.
Also ihr scannt dann auch die DPA-Meldung und so weiter und alles, was so von außen noch dazu kommt.
Genau, alles, was Infos. Von außen auch dazu kommt, genau.
Okay. Bei mir ploppen immer so Sachen auf, wenn du so erzählst, das muss man vielleicht hier in diesem akustischen Medium immer auch ein bisschen beschreiben, wenn du sagst, da brauche ich so 2 Stunden Ruhe. Vor 30 Jahren hätte ich die Frage gar nicht stellen müssen, da hätte man gesagt, ja, wenn du Ruhe brauchst, du sitzt dann im großen Redaktionsbüro und sagst dann den Kollegen, bitte Ruhe. Aber ich vermute mal, dass vieles jetzt auch von zu Hause aus passiert, also wie groß Home, also wie, du wirst ja nicht immer direkt vor Ort sein, ne? Du schreibst wahrscheinlich an allen möglichen Orten auf deinem Laptop zum Beispiel.
Könnte man jetzt denken, ist aber gar nicht so sehr der Fall. Also mir hat tatsächlich so die Lockdown-Zeit jegliches Verlangen nach Homeoffice komplett niedergemacht. Also ich arbeite sehr, sehr ungern zu Hause, obwohl ich das dort eigentlich gut könnte, aber ich möchte es irgendwie aus meiner Wohnung raushaben, das Arbeiten. Ich mache das sehr ungern. Ich bin gern vor Ort und wir sind eigentlich ein Team, wo alle gern vor Ort sind, wir sehen uns gern und wir haben halt auch ja, in der Art, wie wir gerade zusammenarbeiten, wie viele Workflows funktionieren, müssen wir uns auch viel verständigen. Und das ist im Persönlichen natürlich angenehmer und einfacher, als immer über bestimmte Netzwerke am Computer miteinander irgendwie kommunizieren zu müssen. Dann ist wieder was am Computer, was aufploppt, dann ist man abgelenkt. Im Persönlichen ist das schon schöner. Also entweder schreibe ich im Büro tatsächlich, auch wenn das manchmal schwierig ist, wenn alle da sind, ist es schon wirklich manchmal schwierig zu konzentrieren. Ansonsten sitze ich gerne in Cafés. Das ist dann mal was, wo ich woanders bin, aber eigentlich wechsle ich immer zwischen, ich schreibe im Café oder ich schreibe auf Arbeit.
Da kannst du arbeiten, ja?
Ich kann das super. Ich kann da...
Krass, okay.
Lustigerweise so auch in Bahnhofscafés, was man gar nicht denkt, weil die am wuseligsten sind, aber komischerweise geht es da manchmal ganz gut.
Wir haben schon über Verschiedenes gesprochen und werden jetzt auch ganz allgemein über den Lokaljournalismus sprechen. Trotzdem noch eine Frage hätte ich sozusagen zum vorhergehenden Kapitel, da ging es so um Tagesabläufe und Themen auch, wie man die findet. Mal so ganz profan die Frage gestellt, die sich vielleicht einige andere auch stellen. Erfurt hat 200.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Da denkt man immer so, wie ergiebig ist denn da eigentlich die Themenvielfalt dieser Stadt? Gibt es manchmal Momente, wo man denkt, oh Gott, irgendwann ist alles auserzählt und es gibt nichts Neues mehr?
Für meinen speziellen Fall tatsächlich ja. Also per se würde ich sagen, ist es nie auserzählt, denn alleine wenn man überlegt, das ist jetzt mag sehr theoretisch sein, aber allein durch die Einwohnerzahl haben wir schon mal 200.000 Geschichten, die man erzählen könnte. Das ist vielleicht nicht umsetzbar, aber die gibt's ja. Und Menschen machen Projekte, Menschen erleben viel. Vielleicht muss man suchen, aber es ist eigentlich immer irgendwas da. Und wenn es nicht von alleine da ist, macht es die Stadtpolitik, dass irgendwas da ist. Also das gibt es eigentlich immer. Wobei ich für mich sagen muss, mit meinen etwas spezielleren Themen habe ich oft schon gedacht, jetzt habe ich gar nichts mehr. Was habe ich? Ich habe das Gefühl, ich habe jeden Kieselstein dieser Stadt schon einmal irgendwie mit einem Foto bedacht und irgendwie versucht, über ihn zu schreiben. Bis mir dann doch wieder irgendwie was einfällt. Aber es ist bei mir schon so, dass ich ab und zu denke, oh, was machst du, wenn du das jetzt auch noch fertig gemacht hast? Findest du dann noch mal sowas, was du so schön mit Bildern machen kannst oder nicht? Bis jetzt geht's. Mal gucken, ob ich doch irgendwann eine Grenze habe.
Das zeichnet ja Kreativität aus, wie du das gerade beschreibst. Ne? Das ist vielleicht auch manchmal immer so ein bisschen, Angst ist ein so großes Wort, aber manchmal die Befürchtung, vor einem leeren Platz zu sitzen. Oder ich denke das manchmal hier auch, dass man denkt, oh, was mache ich jetzt als nächstes?
Aber ja, insofern. Also das hat sich jetzt bei mir so eingeschliffen, dass es mir wirklich fehlen würde, wenn ich diesen ganzen Baustein eigentlich nicht mehr hätte, den ich da so ein bisschen mit aufgebaut habe.
Wir wollen auch noch sprechen über die Bedeutung des Lokaljournalismus. Denn es ist ja nicht nur so, dass viele Journalisten im Lokalen quasi anfangen, da das Handwerk lernen und dann vielleicht auch darüber hinausgehen. Zumindest ist das so der normale Weg eigentlich, dass du nicht gleich im Feuilleton oder sowas schreibst oder die große Weltpolitik analysierst, sondern erstmal im Lokalen anfängst. Glaubst du, dass sich die Bedeutung des Lokaljournalismus verändert hat? Gerade vielleicht dann auch jetzt in der digitalen Welt, wo ja Leute auch immer mehr direkt suchen können nach Inhalten, nicht nur einfach die Zeitung aufschlagen und sich überraschen lassen, was sie finden.
Ich glaube, die Bedeutung hat sich gar nicht geändert und die ändert sich, glaube ich, auch nicht. Die war immer schon hoch und sehr hoch. Ich glaube, was sich verändert hat, ist die Wahrnehmung und die Anerkennung von Lokaljournalismus, weil ich das ja auch immer so ein bisschen mitkriege im Gespräch mit anderen und so bin ich auch bei meinem ersten Praktikum rangegangen. Du hast es auch so ein bisschen gesagt, da fängt man an. Es ist immer so ein bisschen der Anfang, weil man danach woanders hin möchte oder einen anderen Schritt gehen möchte oder sich spezialisieren möchte. Und ich glaube, in den letzten Jahren das so ein bisschen zu erleben, dass das Lokale an Anerkennung gewinnt als eigenständiges Gebiet, wo alle Register gezogen werden, wo alle Themen bedient werden und wo eben, wir hatten es ja auch schon, auch die technischen Kompetenzen auch noch dazukommen müssen, was in bestimmten Ressorts im Moment vielleicht ein bisschen langsamer noch voranschreitet, diese Art des Fortschritts. Also ich glaube, dass sowohl die User und Leser das eigentlich schon lange wissen, wie wichtig es ihnen ist, im Lokalen da zu sein und sich auch gesehen zu fühlen. Aber ich habe das Gefühl, auch die Branche und die Branchenkollegen in den Medienhäusern, dass die das auch mehr und mehr reflektieren, welche Bedeutung das eigentlich hat.
Also ich kann das nur für mich sagen sozusagen oder aus meiner Erfahrung aus der MDR-Redaktion. Wir sind ja ein regionaler, also wir berichten ja über ganz Thüringen. Und da stelle ich immer wieder fest, gerade wenn ich dann mal aus einer Region oder sowas berichten muss über ein bestimmtes Thema, dass es unglaublich wertvoll ist, auch für mich, für meine Arbeit sozusagen, wenn man in der Region vor Ort starke Zeitungskollegen hat, die da Lokaljournalismus betreiben, der wirklich da auch in die Tiefe geht, der Themen auch weiterverfolgt. Das machen wir auf Landesebene nur teilweise, aber im Lokalen gibt es ja so Sachen, die ziehen sich dann, ein Bauvorhaben ist wahrscheinlich ein gutes Thema, was sich dann über Wochen und Monate hinzieht und immer wieder eine Folgeberichterstattung. Und wenn man dann den großen Blick drauf wirft, sozusagen aus einem Regionalstudio sozusagen, das große regionale Thema sozusagen mal daraus machen möchte, dann ist es immer unheimlich wertvoll, wenn man wirklich so in der Chronik der Lokalzeitung nachforschen kann, sozusagen, wie hat sich das Thema eigentlich entwickelt? Wer sind die handelnden Akteure? Wie hat sich da auch vielleicht das Meinungsbild verschoben und so weiter? Also ich finde das schon, dass es zumindest für meine Arbeit auch eine total tolle Quelle ist. Und habe da immer eine große Achtung davor, wie Leute dann vor Ort dann sozusagen an solchen Themen dranbleiben. Ja, aber ist das eine Sache, die ja auch sozusagen im Haus reflektiert, dass der Lokaljournalismus ja für euch sozusagen auch für die Leserbindung eigentlich das wahrscheinlich wichtigste Element ist, oder? Also die Leute interessiert ja gar nicht so sehr, was in Berlin oder so vorgeht. Also klar, darüber wollen sie sich gerne aufregen, aber das kann man ja auch über die Tagesschau oder sonst woanders abbilden. Aber das Lokale, das macht ja vor allem ihr.
Genau, das ist auch so. Ich weiß, das Wort ist vielleicht ein bisschen schwierig zu benutzen, aber ich würde es mal frech schon als den Markenkern eigentlich schon sehen, der da auch zeitungsseitig auch eindeutig definiert ist. Dass das Lokale, das ist was trägt, was zieht, was die Leute am interessiert und dass wir halt die sind, die nah am Menschen und am Geschehen unbedingt berichten wollen und auch da ein bisschen über dieses Chronistsein auch hinausgehen, sondern auch eben Meinungen anbieten, Hintergründe bieten und das halt von verschiedenen Seiten machen, um halt die Nähe beizubehalten.
Gibt ja immer wieder so, wenn ich euch jetzt zuhöre, immer zig Seminare und als Thema Zukunft der Zeitung. Ich habe noch so eine Erinnerung wie Sergei Lochthof, mit dem wir regelmäßig sprechen, im Espresso-Plausch, langjähriger Chefredakteur der Thüringer Allgemeine, aber vor deiner Zeit. Der hat mal so salopp gesagt, er sieht das auch so, das Lokale ist der Markenkern. Und er würde, wenn er so die Zeitung der Zukunft stricken würde, dann wäre es eine wöchentlich erscheinende Zeitung mit lokalen Themen, aber als Anzeigenblatt werbefinanziert, das hätte am ehesten eine Chance. Das war so ein Modell, was er so reingeschmissen hat. Aber er hat zumindest bestätigt, dass das Lokale auch mit dabei ist. Also machst du dir so manchmal so oder ist das irgendwie Thema, in welche Richtung es gehen könnte? Es wird ja immer mehr online gehen, immer weniger Print, das ist ja klar. Mhm. Aber inwieweit ist das immer Thema?
Das ist im Grunde Es ist eigentlich täglich Thema, indem wir die Themen reflektieren, die wir machen. Es ist ja jetzt auch, glaube ich, kein Geheimnis mehr, dass jeder Verlag und wir eben auch bei der Zeitung auch sehr genau nachschauen, wie laufen Beiträge, wie viele Menschen werden erreicht, hole ich die Erfurter wirklich ab damit mit den Themen, die ich mache, stelle ich die Leser zufrieden, das kann ich ja, ich kann es nicht in Gänze nachlesen an den Zahlen, aber ich habe Anhaltspunkte durch die Datenanalysen, die wir machen können und wo wir auch sehr viel nachschauen. Das ist also schon ein Punkt, der anders geworden ist, den wir auch eigentlich täglich reflektieren. Und ich für mich habe auch schon überlegt, wo geht das eigentlich hin? Wo sehe ich das alles so in Zukunft? Und ich kann mir das Modell Wochenzeitung natürlich sehr, sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt mal nur an Print denke. Das hat jetzt noch nichts mit Online zu tun. So ein Portal, das muss jeden Tag bespielt werden und das auch ziemlich gründlich. Da glaube ich, gibt es gar keinen anderen Weg, aber ja, ich privat bin ich großer Papierfan, also ich blättere lieber in einer echten materiellen Zeitung, die ich anfassen kann. Und da ist natürlich so ein Modell wie eine Wochenzeitschrift, wo etwas breiter gefasste Themen, klar, die ich jetzt vielleicht selber auch anbiete, das liegt jetzt ein bisschen in meiner Natur, nochmal anders erfahren kann in einer Wochenzeitung als in einer Tageszeitung.
Wie viel, weil du gerade so auf die Zahlen abgehoben hast, wie viel Raum nehmen dann sowas wie SEO-Optimierung von Titeln und sowas? Das, was man ja eigentlich so gerade in der Online-Welt, ist das wichtig, dass Titel quasi über Google gut gefunden werden und so weiter. Aber das holt ja manchmal den Leser vielleicht gar nicht ab, der die Zeitung nur aufschlagen möchte und sich über Erfurt oder auch seine Stadt gespiegelt sehen möchte, oder? Also so SEO-Titel sind ja manchmal dann sehr, sehr ja, schlagwortartig.
Das stimmt, aber also SEO ist für uns ein großes Thema, vom Portal her gedacht. Mhm. Wir haben ja jetzt eine Arbeitsweise schon seit längerer Zeit, dass wir Texte rein online produzieren. Print wird in einer anderen Abteilung gedacht, damit wir halt die Freiheit haben, fürs Portal schneller arbeiten zu können und da gründlicher arbeiten zu können. Es ist aber so, dass wir nach wie vor, wie beschreibt man das technisch? Also jeder Redakteur entscheidet über die Überschrift trotzdem noch, die in Print drüber steht. Also wir achten darauf, dass da eben nicht die etwas sperrig und für online gemachte Überschrift auch in der Printzeitung steht. Das ist dann schon nochmal.
Also da gibt es tatsächlich Unterschiede, ja?
Ja.
Genau, sorry.
Ja, wir hatten sich im Vorfeld gefragt, ob da in der Überschrift schon Unterschiede sind. Und das kann man ja sagen, das gilt ja vielleicht für alle Zeiten, aber jetzt eben mehr denn je, weil man eben natürlich Aufmerksamkeit generieren will. Aber die Überschrift ist schon mit, wie entscheidend ist die Überschrift im Vergleich zum übrigen Text? Also der Text ist natürlich der Aufwand.
Die ist schon das Maßgebliche daran. Das ist das Erste, was der Nutzer sieht und dann das Bild, ja. Also die muss stimmen, die muss reizvoll sein, die muss zugespitzt sein.
Und wird darüber auch viel diskutiert? Also ich stelle mir das immer schwer vor, also jetzt hier im Radio, überlege gerade, ja, muss ich manchmal auch irgendwie, na gut, jetzt auch für unter drei haben wir jetzt, müssen wir auch uns jedes Mal für die Folge ein Thema ausdenken, aber wie schnell hast du die Überschrift parat? Also und wie oft ändert sich's nochmal?
Also es ist bei mir so, ich weiß gar nicht, ob das, wobei bei die meisten Kollegen machen es auch so, die Überschrift entsteht meistens nach dem Text. Also man hat am Anfang eine Idee, was man machen will, was vielleicht so die Richtung ist. Und wenn der Textbeitrag dann fertig ist, dann überlegt man, wie könnte der Text jetzt heißen? Wie kann ich beschreiben, was ich da anbiete für Informationen oder Unterhaltung, was ich da gemacht habe? Und dann gibt es meistens einen ersten Entwurf, von dem, also ich bilde mir ein, ich habe relativ zügig eine Fassung, die man irgendwie verwenden kann, aber eigentlich stellen wir im Team immer noch mal das in Raum, damit wir noch mal eine zweite, dritte, vierte Meinung haben, ob damit wirklich die Aussage des Textes auch getroffen ist und wie die klingt und ob die zu umständlich oder zu lang oder zu kurz ist. Das wird also schon immer noch mal im Team noch mal ein bisschen besprochen.
Was ist für dich eine gute Lokalgeschichte? Also wo du sagst, das ist dann am Ende auch ein Text sozusagen, der lesenswert ist, der auch die Leser abholt tatsächlich. Was braucht die?
Das erste etwas grobe Schlagwort, was mir irgendwie auffällt, ist Authentizität tatsächlich. Also ich möchte, dass mir der Text rüberbringt, dass er die Protagonisten und den Ort wirklich, wirklich kennt, dass der es geschrieben hat, wirklich weiß, wo er sich aufgehalten hat und was das Problem vielleicht ist, was besprochen worden ist. Also entweder möchte ich eine Nähe zu dem Protagonisten haben, der beschrieben wird, oder ich möchte mich irgendwie wie vor Ort fühlen, dass ich genau da stehe, wo der Autor des Textes mich haben wollte, was da gerade passiert. Also es ist für mich ist es viel, viel Nähe zu dem, was beschrieben ist. Also vielleicht ist es weniger der Informationsgehalt an sich, sondern wirklich, wirklich die Gegebenheit, wo ich Teil davon sein möchte.
Und woran misst du dann den Erfolg von einem Text? Also eher an den Klickzahlen beispielsweise, die ihr ja abrufen könnt? Oder ist es dann eher vielleicht eine Zuschrift oder so von einem Leser, der sich dann wirklich in einem Leserbrief vielleicht auch Zeit nimmt, um dir zu schreiben, weil ihn das vielleicht bewegt hat oder weil ihn das interessiert hat, was du geschrieben hast?
Das ist auf jeden Fall eine Mischung aus beiden. Also jeder freut sich, wenn die Aufrufzahlen toll sind. Das braucht man jetzt nicht beschönigen. Das ist einfach so. Und jeder ist traurig, wenn die nicht so schön sind, weil man dann einfach weiß, online haben das weniger Leute jetzt wahrgenommen, als man selber dem Text jetzt halt Erfolg beigemessen hätte. Ich bin aber trotzdem, also es gibt ja trotzdem noch sehr viele Printleser da draußen und die freuen sich und die rufen an, die schreiben Leserbriefe und das ist dann schon noch was. Ich glaube, das wird langfristig weniger werden und ich bin um alles froh, was da irgendwie von außen reinkommt. Was man dann.
Aber die rufen dich auch an, ja?
Die rufen auch an teilweise.
Und was sind das dann so für Gespräche?
Ganz unterschiedliche. Also manchmal sind es die, das haben sie wieder toll gemacht, Gespräche. Manchmal sind es aber auch, die fangen manchmal so ökig an, diese Gespräche. und enden aber immer schön. Also manchmal werde ich irgendwie verbunden mit Lesern, mit denen ich noch nie was zu tun hatte, die sich eigentlich so ein kleines bisschen aufregen wollen, dass ich vielleicht das DDR-Klettergerüst, was ich gefunden habe, vielleicht zwei Häuser zu weit links beschrieben habe. Oder vielleicht habe ich vergessen, dass am Roten Berg auch noch so ein Klettergerüst ist, was eben nicht erwähnt worden ist. Weil die kennen das und ich nicht und ich habe das unterschlagen und dann wird mir ein kleiner Vorwurf gemacht und dann kommt man aber ins Gespräch und stellt fest, dass man dasselbe Thema interessant fand und demselben Thema Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und dann freue ich mich über den Tipp und bin auch total froh über den Anruf und ja, hat ein super Gespräch, bin wieder in einem Erfurter näher gekommen, den ich nicht kannte, hab eine andere Perspektive bekommen und bin total glücklich. Also das gibt mir auf jeden Fall sehr viel.
So wünscht man sich den Kontakt ja mit den Lesern und Leserinnen im besten Falle. Wir haben ja jetzt gegen Ende des Gesprächs noch so ein paar Fragen übrig, sind nicht viele wirklich, aber eine wollte ich nochmal stellen, weil ich das auch erlebt habe und zwar im Privatradio und zwar inwieweit Form und Inhalt so Hand in Hand gehen und wie das eine das andere beeinflusst. Also ein Privatradio ist beispielsweise so, um das mal Leuten zu erklären, dass man meistens Beiträge machen muss, die gehen 1,5 Minuten, 1,30. Keine 2 Sekunden kürzer, keine 2 Sekunden länger. Das hat mich damals immer, das fand ich anstrengend. Aber im Nachhinein, es gab da irgendwann so einen Prozess, wo ich dachte, manchmal ist es auch ganz gut, diese Beschränktheit zu haben in der Form, weil man dann gezwungen ist, auch anders kreativer zu werden. Im Printbereich hast du uns im Vorgespräch gesagt, es ist schon lang, wenn man 6.600 Zeichen zur Verfügung gestellt bekommt für einen Text. Du musst jetzt mal sagen, wie viel wäre das dann, eine Zeitungsseite? Ich habe keine Ahnung. Also wie lange ist das dann?
Nee, das ist keine ganze Zeitungsseite, aber vielleicht eine Dreiviertelste, wenn man ein Bild dazu nimmt. Das ist dann schon sehr viel. Früher hätte man Bleiwüste dazu gesagt, weil das halt wirklich fürs Auge irgendwann auch schwer wird, da durch die Zeilen noch durchzuschauen.
Aber wie siehst du das? Ist das ja immer erstmal eine Beschränkung, aber ist es manchmal auch ganz gut, dass man eben gezwungen ist, dann zu sagen, na gut, dann lasse ich den Aspekt dann doch weg oder verkürze hier ein bisschen?
Es ist wirklich beides. Also ich habe es am Anfang tatsächlich als Einschränkung empfunden, weil es gibt halt verschiedene Größen, die man ungefähr einzuhalten hat. Und wenn ich dann halt 200 Zeichen drüber bin, muss ich mir halt Gedanken machen. Schreibe ich die nächstgrößere Größe oder muss ich was kürzen? Und dann ärgere ich mich, weil natürlich halte ich den Text, wie ich ihn dann fertig habe, für genau perfekt richtig und bin ja für mich persönlich der Meinung, er muss so sein und jedes Wort ist abgeschmeckt und so möchte ich den haben und bin dann natürlich gezwungen, da nochmal dran zu arbeiten. Das ist manchmal ärgerlich, aber mir hilft es dann doch oft, weil ich dann eben doch reflektiere, ist das wirklich nötig, noch den halben Satz dazu zu schreiben? Und ich finde eigentlich oft werden die Texte durch Kürzen immer noch ein bisschen besser. Es mag nicht bei der gefühligen Reportage der Fall sein, da würde ich die vielleicht ja ein bisschen länger haben wollen, aber für mich persönlich in meiner Arbeit finde ich die klare Struktur eigentlich dann doch ein bisschen angenehmer, wenn ich weiß, woran halte ich mich eigentlich. Und das wäre jetzt haben wir halt Zeichenzahlen für online, das ist eigentlich nichts anderes wie früher, wenn dann der Stehsatz voll ist. Also wenn die Spalte gefüllt ist und ich habe einen Überhang, muss ich so lange kürzen, bis der Überhang weg ist. Also da hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert an der Arbeit. Also die Leute vor 30 Jahren hatten jetzt nicht mehr Textfreiheiten als wir, nur weil wir eine Zeichenzahl haben.
Jetzt wirklich schon unsere Schlussfrage. Du hast uns auch im Vorgespräch gesagt, als du noch nicht wusstest, wo die Reise geht, hast du dich immer eher im Feuilleton der Zeit gesehen, ja, und hättest gern über Ausstellungen geschrieben. Jetzt bist du anerkannte Lokaljournalistin. Fühlst du dich, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sagen kann, schon in so einem jungen Alter, fühlst du dich angekommen? Fühlt sich das richtig an oder wird es doch irgendwann nochmal das Feuilleton dann werden?
Ach, ich überlege tatsächlich oft, wie es denn nun ist, immer mal wieder, wo stehe ich, wie fühlt sich's an, was ich mache. Es ist ja auch ein Job, der sich wandelt, allein durch die technischen Sachen, die Online-Geschichten, dass die Branche sich sehr drastisch verändert. Da ist sehr viel in Bewegung, wo ich mich sehr viel frage, wie stehe ich dazu, ist das gut für mich, ist das gut für den Job, wie sieht das perspektivisch aus? Und bin immer so ein bisschen dazwischen, wie stehe ich noch zu dem Traum, den ich eigentlich mal hatte? So, dass ich wirklich ins Ressort möchte und irgendwo deutschlandweit, also ist jetzt ein Traumbild, das wird heute auch nicht mehr so stimmen, aber durch Deutschland zu reisen und in irgendwelche ganz tollen Museen zu gehen und sehr lang und ausführlich über sehr verkopfte Ausstellungen zu schreiben. Und ich muss sagen, im Moment, das mag jetzt heute eine Tagesmeinung sein, aber ich glaube, die trifft es schon ziemlich. Ich weiß nicht, ob ich jemand anders sein will oder nicht, aber ich glaube, ich bin sehr verwachsen mit dem Lokalen. Das hat sich über die Zeit wirklich so ergeben, dass ich das irgendwie ausfülle und vielleicht ist es das, was ich am besten wirklich kann auch. Und ich glaube, dann sollte man auch dabei bleiben, wenn man das einmal erkannt hat.
Aber es schwingt so ganz leicht mit, wenn du trotzdem noch diesen Traum hegst, dass das Lokale auch manchmal sich ein bisschen beengt anfühlt?
Ein bisschen schon. Also was bestimmte Themen angeht, wo man dann sehr spezialisiert ist, dann möchte man da etwas ausschweifender darüber schreiben. Hat sich vielleicht in irgendeinen Fachbegriff verliebt, den man unbedingt nehmen möchte, der aber einfach, wenn wir ehrlich sind, auch fürs Feuilleton zu viel wäre. Feuilleton heißt ja nicht, dass das alles nicht lesbar sein muss, was da steht. Da sind es dann schon so die Momente, wo ich überlege, ob das nicht an anderer Stelle vielleicht toller und schöner sein könnte oder ausführlicher sein könnte, ob man sich da in gewisser Weise nicht viel mehr ausleben könnte. Könnte man vielleicht auch, aber in einem immer noch anders begrenzten Rahmen. Ich habe dann halt den Kunst-Kultur-Rahmen und dann hätte ich halt keine Gelegenheit mehr, mich mit einem tollen Erfurter Verein zu freuen, der was Soziales macht. Das hätte ich dann eben nicht mehr. Also die Breite würde fehlen und auch die Spielwiese für sehr viele verschiedene Dinge würde fehlen und vielleicht auch die Nähe zu Durchschnittsmenschen, die man im Ausstellungswesen vielleicht gar nicht mehr trifft.
Ich würde sagen, wir lassen es so stehen, denn unsere Sendung hat zumindest einen zeitlichen Rahmen, den wir wahrscheinlich jetzt schon wieder überschritten haben. In der Online-Version wird das dann komplett natürlich zu hören sein. Im Radio haben wir leider nur eine Stunde. Kathleen, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Vielen Dank und jetzt haben wir noch einen Song von dir.